House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History, der ersten Folge des Jahres 2024.
Ich hatte es vergessen.
Wir sprechen weiterhin über Disability und machen in dieser Folge oder nehmen den Zusammenhang von Disability and Work in den Blick und dabei auch, weil jetzt auch die englischen Begriffe fehlen, Großbritannien vornehmlich.
Genauer industrielle Revolution und auch eigentlich Kohleabbau, oder? Hauptsächlich.
Ja.
Genau. Ja, dazu auch nochmal vielleicht Verweis auf die Folge mit Helge Wendt. Wer mehr wissen möchte zum Thema Kohle, kann da sich nochmal
was
Folge, anhören.
Ja. Moment, ich hatte gerade noch einen Punkt. Genau, Kohle und ich habe auch noch Webstuhl. Also,
ja, ich auch. Zwei Sätze genau. Kann ich dazu beitragen.
Gut, dann haben wir 8.
Gut, genau, deshalb. Vielleicht am Anfang kurz zum Thema industrielle Revolution. Jetzt, also kam in ein paar Texten schon, dass die Frage war, ob überhaupt der Name angebracht ist. Mhm. Weil eben vieles nicht so dramatisch und schnell wie oft dargestellt war, sondern das schon auch ein schleichender Prozess war.
Ja, wie stehst du denn dazu? Weil, also nein, wie stehst denn du dazu? Punkt. Fragezeichen tatsächlich hier.
Wie stehe ich zu was?
Nee, die Frage, ob man den Begriff industrielle Revolution, also wir sprechen hier über die Zeit zwischen 1770, 1880, 1850, in der Form würde ich sagen, bewegen wir uns.
Ja, genau, in dieser klassischen Phase.
Genau.
Wie es so schön heißt.
Was würdest du denn für dich sagen? Wirst du den Begriff verwenden, nicht verwenden?
Ich find's immer ein bisschen herausfordernd, wenn man sagt, die Frage ist, ob die Begriffe angebracht sind, aber es gibt kein Gegenangebot. Deshalb fehlen mir dann die Worte, um das zu erklären oder zu beschreiben oder zu sagen. Deshalb kann es gut sein, dass ich den Begriff verwenden werde, einfach weil ich nichts anderes habe. Ich glaube aber, dass es durchaus angebracht ist, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, ob der Begriff tatsächlich der richtige ist dafür, um das zu beschreiben, was da passiert ist. Trotz allem finde ich irgendwie, also auch jetzt in Bezug auf die ganzen Anthropozän-Texte und so, die ich gelesen habe, die industrielle Revolution, und jetzt habe ich es gesagt, ist ja schon ein Einschnitt, wenn man es so sieht.
Mhm.
Also irgendwas, ja. Irgendwas ist da schon passiert, was tiefgreifender war.
Mhm.
Deshalb finde ich es jetzt auch nicht ganz unangebracht, glaube ich.
Mhm.
Wobei der Revolutionsbegriff wahrscheinlich generell ein bisschen problematisch ist. Aber ja, was sagst du?
Mir geht's ähnlich wie dir, mit vielleicht nochmal einen Schritt zurück, dass ich manchmal den Verdacht, jetzt nicht spezifisch hier, aber manchmal den Verdacht habe, dass mit diesem Ausspruch, es war ein bisschen ausgefranster oder ein bisschen feingliedriger als ein Begriff, das sagt, kein methodisches Innovationspotenzial einhergeht, sondern erstmal halt eine Differenzbestimmung besteht, um sich abzugrenzen. Aber die Frage ist, wohin? Und ich auch sagen würde, okay, auf lokaler Ebene, das dauert lang, bis sich manche Sachen durchsetzen. Es ist ein vielgestaltiger Prozess. Und auch Begriffe, die im Singular stehen, haben eine plurale Realität. Aber das ist eine Grundtatsache in der Geschichtswissenschaft, würde ich behaupten, die nicht jedes Mal neu als Innovation der Pluralisierung bestehen kann. Weil wenn wir uns die Perspektive auf diesen Zeitraum an sich, der jetzt eben knapp 100 Jahre umfasst, ein bisschen mehr betrachten, passiert da irrsinnig viel. Das fällt grob zusammen mit der sogenannten Sattelzeit, in der sich eben auch Begriffe und Begriffswelten und Vorstellungen massiv wandeln. Von daher finde ich, das sehe ich das eher erstmal skeptisch. Also eine Abkehr vom Begriff
ist genau. Dieser Begriff. Der Zusatz war gut, ja.
Genau, ja. Gut, okay.
Genau, vielleicht, also da wir ja hauptsächlich über Kohle und Kohleabbau wahrscheinlich sprechen werden in Bezug zu Disability und Work oder Arbeit. Generell wird Kohle immer mehr benötigt innerhalb dieses Prozesses der industriellen Revolution. Genau, deshalb ist es auch eigentlich eine große, ja, ein großer Bereich an Arbeit, der wichtig ist innerhalb dieser Zeit. Und ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil einer dieser Aufsätze, den wir gelesen haben, davon gesprochen hat, dass man sofort diese Fabriken im Kopf hat, wenn man an industrielle Revolution denkt. Ja, das war ich zum Beispiel. aber Kohle zum Beispiel ist da eben auch so ein Ding, wo auch dann durch technische Neuerungen, wobei das dann wahrscheinlich eher ist nach der klassischen Phase, die wir uns jetzt anschauen, eben durch technische Neuerungen auch die Arbeitswelt dort verändert hat.
Und auch da könnte man nochmal drüber nachdenken, weil, dass du das im Kopf hattest, hat ja auch einen bestimmten Hintergrund. Also diese Vorstellung von Spinning Jenny Manchester und diesen Industriezentren mit einem jetzt aus der Alterität sauberen Gewerbe hin, im Gegensatz zu Kohleabbau, ist ja auch symptomatisch für die Verschleierung von sozialen und ökonomischen Kosten der industriellen Revolution, der Industrialisierung. Das ist ein Bereich, der einfach an sich also in der Schwebe steht zwischen Marginalisierung und Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall. Kohleabbau war generell relativ gefährlich tatsächlich. Ich meine, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es heute jetzt auch noch ziemlich gefährlich. Also man hört ja immer wieder von so
Unglücken.
Ja, genau.
Ja, ja. Klar gibt es den Abbau unter Tage, der sicherlich am gefährlichsten ist. Es gibt ja noch die Formen von Kohleabbau. Wo, ja, auch da tue ich mich so ein bisschen schwer in der Einordnung, weil ich glaube, das lebt in der Perspektive sehr von diesen Extremen. Also, und das soll jetzt gar nicht herabwürdigen klingen, aber natürlich, sobald ein Unglück im Bergwerk passiert, ist die Todesrate irrsinnig hoch. Wobei wir auch einen Text hatten zu diesen Spinnereien, wo einfach im Alltag, oder ich denke dann an, hast du das gelesen? Upton Sinclair, Der Dschungel?
Nein.
Okay, Fleischfabriken in Chicago.
Ah.
Wo einfach es zum Alltag gehört, dass Leute in diese Portioniermaschinen geraten.
Nee, genau, das ist auch was, dieses Bild von der Fabrik, das ich ja jetzt zum Beispiel hatte, das ist natürlich auch nicht das, also auch das war ja gefährlich.
Mhm.
Wir kommen nachher noch ein bisschen, glaube ich, dazu, was für Form von Disability da auch entstanden ist, aber auch da sind Leute gestorben bei der Arbeit. Kohle, beim Kohleabbau eben auch, du hast es schon gesagt, es gibt eben Untertage und es gibt alles, was danach anfällt sozusagen. Untertage war eben, es gab Explosionsgefahr, dabei sind dann auch Menschen gestorben. Es gab aber auch eben kleinere Verletzungen und die dann zum Beispiel zum Verlust von Armen, Beinen beispielsweise geführt haben. Und dieses eher Gefährliche von Untertage hat auch sich in Status, Ansehen und Bezahlung so ein bisschen niedergeschlagen. Gab also eine generelle Unterscheidung zwischen wer arbeitet oben und wer arbeitet unten. Ich weiß gar nicht, wie tief wir da reingehen sollen, aber vielleicht, weil ich habe das nachgeguckt, weil ich damit eben wenig anfangen konnte, weil ich keine Ahnung von Kohleabbau habe. Unten, also Untertage, ist Kohle schneiden, Transport und Wartung der Mine, fällt so als Arbeit an. Und oben geht's um Verarbeitung für den Kohlemarkt, eben das Dahinbringen, Werkzeuge reparieren und so weiter. Alles, was nicht Untertage passieren muss, passierte nicht Untertage.
In beiden, also um da vielleicht auch die Gemeinsamkeiten zwischen Fabrik und Bergbau zu haben, in beiden Formen, weil das auch ich nie drüber nachgedacht hatte und dann als ich anfing, dachte ich, ja, muss ja so sein, ist die Arbeit von Kindern inkludiert. Also wir haben hier nicht die Differenz zwischen in der Fabrik arbeiten mehr Gesellschaftsgruppen als im Bergbau, was dann auch für eine bestimmte Vergleichbarkeit sorgt in der Analyse der Quellen. Und was wir jetzt ja dann dabei haben mit diesem Bergbau, ist die Frage, oder da drehen sich Texte drum, dass man lange in der Forschung meinte, dass diese industrielle Revolution, die jetzt dann hier bei uns auf Grundlage von verschiedenen Texten am Beispiel von Bergbau erzählt wird, zu einem Marginalisieren von Disabled Worker führte.
Sag nochmal bitte. Nur den letzten Satz.
Ja. Also es geht die Ausgangsüberlegung, gegen die sich auch die Texte wenden, die wir gelesen haben.
Ja, genau. Ich wollte aber noch eins sagen. Also in dem einen Text stand drin, dass vor 1842 gab es ein Gesetz dann und davor war es verboten für Frauen, Kinder und ja, Kinder, egal welches Geschlecht, in den Minen zu arbeiten. Das kam dann anscheinend erst. Weil, das war ein Grund, weil viele Väter eben dort gearbeitet haben, verletzt worden sind oder gestorben sind dabei und deshalb ihre Arbeit nicht verrichten. Also und deshalb eben die Familie nicht mehr ernähren konnten. Und damit wenigstens noch ein Teil überlebt hatte sozusagen, hat man versucht, die nicht unter Tage einzusetzen. Das wollte ich noch sagen. Und dann genau, in den 1980ern war das, glaube ich, hauptsächlich, wo diese Idee aufkam. Oder was heißt, wo diese geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen waren, dass Disability und industrielle Revolution so zusammenhängt, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja.
Genau, und dagegen wehren sich unsere Texte so ein bisschen.
Um kurz einen herauszugreifen, weil er gerade vor mir liegt, ist das eine von Daniel Plecky, Disability and Work During the Industrial Revolution in Britain, aus einem Oxford Handbook of Disability History. Generell sind diese Überblicks- und Sammelbände für sowas sehr angenehm, finde ich. Und es gibt zu meiner Meinung nach den meisten Themen zu Überblickswerke oder so Sammelbände. Lohnt sich sehr. Und oft von Oxford.
Mhm.
Und Daniel Blackie wendet sich mit zwei sehr kurzen Einwänden erstmal dagegen, indem er sagt, naja, das scheint ihm ein zu simples Verständnis der industriellen Revolution darzustellen, als auch, dass es ein Quellenproblem für ihn gibt. Er findet diese Marginalisierung, dieses an den Rand drängen, nicht.
Ja, wobei, also genau, ich glaube, wenn wir danach, also wenn wir am Ende der Folge nochmal Bilanz ziehen, also ich glaube, es gab schon eine Veränderung durch die industrielle Revolution. Aber lang nicht so drastisch, wie halt dargestellt.
Ja, darauf geht er ja auch. Also dann können wir es auch direkt machen.
Okay, sonst, mach's direkt.
Was er dann aufmacht in dem Artikel, ist zu sagen, der Shift findet unter anderem auch vom Wechsel zwischen Arbeit zu Hause und Arbeit an anderen Orten statt. Ja. Sei es jetzt die Fabrik oder sei es jetzt der Bergbau, der zu bestimmten Spannungen und Konflikten geführt hat.
Genau. Und hauptsächlich wenden sich diese neueren Artikel oder auch Bücher gegen die Idee von die industrielle Revolution beziehungsweise der moderne Kapitalismus hat Menschen mit Behinderung einfach aus der Arbeitswelt entfernt, sozusagen. Ja, bitte?
Ja, sie setzen ja einen drauf, würde ich behaupten. Oder so schien es mir beim Durchlesen von manchen Texten zu sein, dass es eben nicht um die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung geht, sondern um die ebenso, vielleicht überspitzt gesagt, gnadenlose Integration von Menschen unter einem hohen Sozialdruck und einer bestimmten Kontrolle, um es allgemein zu formulieren.
Ja, genau. Ich gehe damit. Ich will nur sagen, dass das bisher die Idee war. Und dagegen wehren sich die Texte. Du hast völlig recht, die gehen noch einen Schritt weiter. Sieht man auch an dem Beispiel von eben diesen Textilfabriken, wo, und das war mir überhaupt nicht bewusst, wo es eben so laut war, dass sich Leute nicht unterhalten konnten. Und deshalb sowas wie Lippenlesen oder Handzeichen als Kommunikationsmittel eingesetzt worden ist. Das heißt, eine Person, die nicht hören kann, keine Nachteile hat eigentlich. Sondern eher eine ist, die besser verstehen kann, was andere Leute sagen, mit Handzeichen und Lippenlesen.
Mhm. Dann sage ich meine restlichen 6 Sätze dazu, dann nehme ich auch das dazu. Genau, an dieses Textes, Moment. Der Text heißt Unwritten Histories of Disabled Workers. Kann man auch die Unterscheidung machen, dass Menschen mit Behinderung in Arbeit standen und durch Arbeit auch Behinderungen zugefügt bekamen, als Unterscheidung. Und diese Kompetenz des Lippenlesens, die du angesprochen hast, führt zu einer bestimmten Trennung der Arbeiterschaft an der Stelle, weil es unterschiedliche Kommunikationsvarianten gab, habe ich rausgelesen, also die Menschen, die nicht gehörlos waren, hatten andere Zeichen, also ich nehme an, weniger ausgeprägte Zeichensysteme. Und das Problem besteht recht lange, denn der Gehörschutz wird erst im späten 20. Jahrhundert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Pflicht. Und dabei, als sechsten Satz jetzt, gibt es die Unterscheidung, weil man ja oft auch nach Zäsuren schaut, mit dem Ersten Weltkrieg kommen dann natürlich auch andere Mengen an Menschen mit Behinderung in die Fabriken, sodass wir hier ein Zusammenfallen von weltpolitischer Zäsur mit bestimmten einschneidenden Momenten in der Disability History haben.
Ja, genau, die Unterscheidung, die du gemacht hast, und ich glaube, oder also ich habe das so deutlich in den Aufsätzen nicht gelesen, aber sowohl in den Fabriken als auch beim Kohleabbau ist ein großer Punkt ja, dass die Menschen durch diese Arbeit, die sie da verrichten, disabled wurden. Also beispielsweise, keine Ahnung, Explosion unter Tage und dann verlieren sie ein Bein, zum Beispiel. Das heißt, das passiert durch die Arbeit. Und das, glaube ich, war ja, das stand in dem einen Aufsatz, dass das so eine, innerhalb der Arbeiterklasse, eine bestimmte Subkategorie ausgemacht hat, sozusagen. Von disabled. Und ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass das während der Arbeit passiert ist. Oder durch die Arbeit.
Ja, ja.
Genau.
Das hätte ich auch. Also, deshalb würde ich auch die Unterscheidung machen, dass Menschen mit einer Behinderung Arbeit finden oder es durch sie die bekommen. Ohne, dass ich das jetzt auch zu einfach sehen würde.
Ja, ja, nein. Aber ich glaube, dass der Punkt zu sagen, innerhalb der Arbeiterklasse, die sich rausgebildet hat, gibt es eine Subkategorie an praktisch disabled workers, hängt damit zusammen, dass diese vielen Unfälle während der Arbeit passiert sind.
Ja.
Und was ich auch super interessant finde, was wieder wahrscheinlich davon zeigt, dass ich einfach keine Ahnung von Kohleabbau habe, aber viele Menschen konnten danach eben mit ihrer Behinderung weiter arbeiten im Kohleabbau. Und ein Teil, also warum das ging, ein Aspekt davon war, dass es relativ flexibel war, weil bezahlt wurde danach, wie viel Kohle man geschnitten hatte. Und man wurde kaum beaufsichtigt. Das heißt, man konnte praktisch eigene Methoden anwenden, wie man die Arbeit verrichtet hat. Diese krasse Überwachung nachher und auch nach Zeit alles und so, ich glaube, das kommt erst in späteren Phasen. Und deshalb ging das in dieser Frühphase richtig gut, dass Leute mit Behinderung eben weiter arbeiten konnten, weil das Ganze relativ flexibel war.
Da habe ich jetzt wenig gelesen, sondern nur gerade kurz geschaut, was für mich bei dem Thema Kohleabbau, Bergbau immer ein irrsinnig starker Punkt ist, ist Gewerkschaft. Dieser Punkt ist, glaube ich.
Die gibt es doch erst später, oder?
1860 ist so diese Trade Union. Also ja, da sind wir Richtung Ende der, also in dieser Art von Zusammenschluss. Aber die fangen auch bestimmte sozialpolitische Varianten auf. Also die hast du, glaube ich, auch nicht in der Frühphase, aber dann doch im 19. Jahrhundert. Und sorgen auch für ein gegenseitiges Kümmern. Sei es dann später mit den Knappschaften, sei es mit einer Versorgung, sei es mit einem Einstehen für Leute, die sich eben auf der Arbeit Verletzungen zugezogen haben. Also da müsste man theoretisch darüber nochmal nachdenken, Disability und Gewerkschaften. Oder
ja.
Eigene Wohlfahrtspflege durch Arbeiterschaft.
Ja, genau, weil in der Zeit auf jeden Fall ist ja erstmal tatsächlich die Familie eingesprungen für dich.
Ja. Ja, ja.
Es gab zwar dann immer mehr Public Services praktisch, aber Hauptsache war die Familie und zwar auch da auf mehreren Art und Weise. Also zum einen, wenn du nicht mehr arbeiten gehen konntest, dann eben finanzielle Unterstützung. Aber es gab auch die Fälle, dass beispielsweise die Familie, also zum Beispiel zwei Brüder dann, nebeneinander gearbeitet haben unter Tage. Und der eine Bruder, der beispielsweise jetzt irgendwie disabled war, auf eine Art und Weise, keine Ahnung, wurde unterstützt von seinem Bruder.
Mhm. Ja.
Also, dass das sogar so zusammenarbeiten dann praktisch war. Mhm. Genau. Aber es kommt dann immer mehr die, das war ja auch dann Welfare State, was sich irgendwann immer mehr gebildet hat. Genau. Das heißt, es gab schon immer mehr dann auch staatliche Unterstützung.
Ja. Genau. Ein sehr kurzer Ausflug in, oder nicht Ausflug in die Gewerkschaftsszene.
Du darfst auch weiter über Gewerkschaften
reden. Nein.
Ich wollte dir das jetzt nicht.
Genau, also wir haben jetzt geklärt, dass die industrielle Revolution nicht nur aus Tuchfabriken besteht, sondern vielleicht auch, oder das ist auch das, was Helge Wendt dann gesagt hat, diese Kohleindustrie, diese auch verfluchtene Kohleindustrie, größere Aufmerksamkeit im allgemeinen Bewusstsein benötigt. Überlegt, warum auch diese Trennung vielleicht so interessant ist. Über Gehörlose in der Tuchindustrie gesprochen. Ich versuche hier so ein Zwischenfazit kurz einzubauen.
Das hilft mir ja auch. Mach das.
Haben überlegt, wie wir damit umgehen, mit dieser älteren Forschung oder was die ältere Forschung sagt und was jetzt die neuere Forschung vorwegnehmen würde. Genau, worüber wir noch sprechen können, ist natürlich die Sicht der ZeitgenossInnen auf Disability, die ja schon anklang.
Mhm. Ein bisschen was allgemein zur Kategorie, aber...
Oh ja, das haben wir vielleicht jetzt auch... Mach das mal. Nee, weil ich habe während dem Sprechen vorhin auch gedacht, müsste man da nochmal in den Begriff Disability und was gehört dazu und reingehen.
Nee, also genau, so viel habe ich gar nicht. Ich habe eher, dass es gerade in der Zeit auf jeden Fall ein relativ fluides und komplexes Konzept war von Disability. Mhm. Ich glaube, dass es später erst sozusagen einfacher in Anführungszeichen wird, Leute zu Kategorien als disabled oder nicht. Ich glaube, das kommt auch mit diesem ganzen Eugenik-Bewegung, wo das Ganze dann versucht wird, stärker zu kategorisieren. Ich glaube oder ich weiß, dass in der Zeit, die wir uns jetzt hier gerade anschauen, das eher ein fluides Konzept war. Es war nämlich nicht so stark eben assoziiert damit, ob man noch die Kapazität hat zu arbeiten oder nicht. Das kommt später erst. In der Zeit war es nämlich so, dass, wie wir ja schon gesagt haben, viele disabled persons auch gearbeitet haben. Das war nicht der Clear Cut, der gemacht wurde.
Nee, genau.
Ja. Also aber, da kommt ein Aber.
Der Unterschied besteht, glaube ich, darin, das legt ja dann gut den Bogen zu dieser zeitgenössischen Sicht oder zu einem Aspekt der zeitgenössischen Sicht, dass je nach Art der Verletzung von diesem Kumpel die Schuld individualisiert wurde an dieser Stelle, was dann schon auch, ohne das jetzt zu sehr in eine chronologische Linie zu pressen, aber dazu gehört, körperliche Versehrtheit und moralischen Status zusammenzudenken.
Mhm.
Um das jetzt unnötig in die Popkultur zu zwängen. Aber es gibt dazu sehr, sehr schöne Texte, wie ich finde. Wenn man sich allein die Gegner der James-Bond-Filme anschaut, haben die immer ein körperliches Defizit. Ich glaube, das hatten wir in diesen Folgen hier auch schon.
Mhm.
Teilweise auch obskur oder eine Devianz vom Normkörper.
Mhm.
Und das kommt aus diesen Varianten zu sagen, dass man für, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen körperlicher Unversehrtheit und moralischer Vollkommenheit.
Mhm.
Auch in diesem Mens sana in corpore sana Spruch.
Was ist das für ein Spruch?
Der gesunde Geist im gesunden Körper.
Okay, kenne ich überhaupt nicht.
Jetzt.
Vielen Dank dafür. Und dass es bestimmte oder also das, was mir beim Lesen aufgefallen ist, dass es bestimmtere Kategorien von Disabled Persons gab. Danach kategorisiert, welche Arbeit sie gemacht haben und welche Behinderung sie dadurch bekommen haben. Beispielsweise gab es dieses Miners Asthma, also dass man eben nicht mehr so gut atmen konnte. Das wurde direkt darauf bezogen. Oder es gab dieses... dadurch, dass man an den Maschinen in den Textilfabriken immer gleich stehen musste, haben viele Leute so, ich glaube, ein steifes Knie war es bekommen und konnten eben nicht mehr ihre Beine so gut bewegen. Auch das wurde direkt assoziiert mit der Arbeit und als Kategorie von, als Kategorie aufgemacht einfach.
Ja.
Und diese Verbindung von Kategorien von unterschiedlichen Behinderungen mit Arbeit, die wurde deutlich gemacht.
Ja.
Genau, das wäre so das Allgemeine, was ich zur Kategorie habe.
Sehr schön, ja. Ich wollte mit diesem Punkt dieser Schuld auf jeden Fall in dieser zeitgenössischen Sicht arbeiten.
Mhm.
Und was mir gerade noch einfällt, ich höre gerade sehr gern wieder, weil ich viel Auto fahre, den Podcast Geschichten aus der Geschichte. Und es gibt eine Folge über den Streik der Zündholzarbeiterinnen in England. Was durch den weißen Phosphor, der wird dann abgelöst, glaube ich, durch den roten Phosphor, zu einem bestimmten Berufskrankheitsbild führt, nämlich dem, ich glaube, Nekrotisieren des Unterkiefers. Das sind die Arbeiterinnen dadurch alle ähnliche und massive Behinderungen von sich getragen haben, was dann zu einem Streik dieser Arbeiterinnen führte.
Mhm.
Sehr gute Folge, werde ich in der Lehre nächstes Semester sicherlich darauf Bezug nehmen. Jetzt schon mal hören für wenigen.
Alle Leute, die bei Chris nächstes Jahr das Seminar belegen.
Ja, das war nur so als Bezug zwischen Podcasts.
Einen letzten Punkt, den ich noch habe, den ich interessant fand und wo ich glaube, dass man da noch ein bisschen mehr untersuchen könnte, weil das nur angerissen wurde in allen Texten, ist die Verbindung von Männlichkeit und der Arbeit, die ich ausführe, beziehungsweise die Arbeit, die die Leute dann nicht mehr ausführen konnten, weil sie eine Behinderung davon getragen haben von ihrer Arbeit. Weil gerade eben dieses Kohleabbauen ein sehr maskuliner Job war eigentlich und für viele eben der Indikator, dass sie kein Boy mehr sind, sondern Mann, haben dann auch eben mehr Geld verdient. Und wenn sie diese Arbeit dann nicht mehr verrichten konnten praktisch, sondern in der Hierarchiestufe wieder eins runter sind, wo sie schon mal waren, hat das was mit der Männlichkeit und dem Männlichkeitskonzept und der Männlichkeitsidee von den Menschen gemacht oder von den Männern gemacht. Und ich glaube, das ist was man noch genauer untersuchen könnte. Das kam in den Texten, klang das an.
Mhm. Das ist total spannend, auch um noch einen Bezug zu machen. Ich habe dieses Jahr das Buch Im Minusbereich gelesen. Da geht es um Reinigungskräfte am Potsdamer Platz, glaube ich, in der sich die männlichen, der männliche Teil der Arbeiterschaft teilweise eben auch über dieses maskuline und schwere Arbeitbild profilieren und das darstellen und das auch sehr, sehr wichtig finden.
Mhm.
Also zieht sich das auch durch,
ja,
durch Teile durch. Genau. Verlinken wir auch. Ist ein sehr angenehmes Buch. Gut. Anknüpfungspunkte gibt es viele.
Mhm.
An dieser Stelle.
Genau. Ich glaube, uns war heute wichtig, einfach auch zu zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Disability und Work vielleicht nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, sondern der viel nuancierter ist. Und genau, was ich eigentlich noch gern gemacht hätte, wären auch Behindertenwerkstätten. Ich weiß gar nicht, ist das der Begriff, den man dazu überhaupt sagt? Ich weiß es nicht. Dazu haben wir nichts gemacht, wobei wir uns ja jetzt heute richtig aus unserer Komfortzone raus in einer ganz anderen Zeit befunden haben.
Ja, vielleicht ein einzigen Satz dazu, dass wir natürlich zwischen Fabrik und Workhouse unterscheiden müssten, an der Stelle. Und das kommt in meinem DIS-Projekt gerade auch durch, dass Fabriken deshalb im 19. Jahrhundert im deutschen Raum einen schlechten Ruf lange hatten, weil sie eben mit diesen Arbeitshäusern gleichgesetzt wurden.
Okay.
Genau. Gut, dann sende für dich die wohlbekannte Abschlussfrage und von mir schon mal thematisch ein Glück auf. Was war 1912?
In Binz auf der Ostseeinsel Rügen stürzt die Seebrücke ein, weil zu viele Leute gleichzeitig drauf waren. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.